On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die deutschen Basketballer sind weiter in Topform und auf EM-Titelkurs. Die deutsche Fußballnationalmannschaft blamiert sich zum Start der WM-Qualifikation mal so komplett. Und mit den US Open ist der letzte Grand Slam im Tennis des Jahres zu Ende gegangen. Das alles noch viel mehr in Folge 293. Eine Woche in Verzug von On the Pitch, der Sportpodcast. Und heute melde ich mich, Benny, wieder mit David. Moin.
Hallo Benny, hallo auch an euch da draußen. Das gewohnte Duo ist zurück. Die Krankheits- und Terminprobleme sind überwunden. Also melden wir uns ja kurz vor Beginn, wenn man Benny Glauben schenken mag, was er vorhin zu mir schon gesagt hat. Kurz vor Beginn der Wintersportsaison wieder. Aber Freunde, noch haben wir ein paar Wochen Zeit. Aber es gibt natürlich noch viel mehr im Sport zu berichten. Du hast es eben schon angerissen. Die NFL ist gestartet. Darüber sprechen wir. Die Volleyball-WM steht vor der Tür. Wir haben viele weitere große Ereignisse, mit denen wir uns in den nächsten Tagen beschäftigen können. Die Leichtathletik-WM steht vor der Tür. Wir sprechen über den Start der Handball-Bundesliga in den vergangenen Tagen. Die Eishockey-DEL startet in dieser Woche. Wir haben die Formel 1, die weiter spektakulär bleibt. Und natürlich viele weitere Neuigkeiten aus Radsport und Darts zum Beispiel, die wir heute für euch aufbereitet haben. Und am Ende gucken wir natürlich auch wieder, was im Fußball nach der Länderspielpause so los ist. Deswegen auch gerne der Hinweis nochmal an unser Kick-Tipp-Spiel. On the Pitch-Bully kommt dazu. Mit viel Tippglück könnt ihr vielleicht nochmal ganz oben mit angreifen. Beste Grüße gehen raus an Papa. Der hat nämlich am vorvergangenen Wochenende den Platz 1 abgesahnt mit 26 Punkten. Sehr respektabel. Viele Plätze gut gemacht, Benny. Müssen wir uns noch ein bisschen strecken. Aber oh ja, wir sind ja optimistisch, dass wir uns dann am Wochenende vielleicht ein bisschen bessern können.
Ja, ganz genau. Also da muss einiges noch gehen. Ich habe eben wirklich auch nochmal fassungslos auf das aktuelle Ergebnis geschaut. Ich stehe, glaube ich, ja, eher im unteren Drittel. Aber wie gut, dass erst die ersten Spieltage gespielt sind und wir ja noch einiges vor uns haben.
Genau, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein in die Kurznews, Benny. Die NFL ist gestartet. Zugegebenermaßen, ich war bis Mitte letzter Woche noch im Urlaub und habe jetzt am Sonntagabend dann irgendwann auch genug von dem von RTL ausgerufenen XXL-Sporttag gehabt. Deswegen habe ich mich zumindest nicht inhaltlich tiefergehend mit der NFL beschäftigt. Und du hast währenddessen ja überlegt, wem halte ich denn jetzt dieses Jahr eigentlich die Daumen? Wie flexibel bist du denn da mit deiner Mannschaftsauswahl?
Immer noch sehr flexibel. Wir alle wissen es, die Steelers sind mittlerweile in Kooperation mit Borussia Dortmund. Allein das ist natürlich schon ein Grund für mich, um meine Sympathie zu begraben. Aber gut, man hat so eine Grundsympathie für ein paar Spieler aus deutscher Sicht natürlich. Und deswegen bin ich natürlich auch wegen Amon Ra St. Brown jetzt nicht unbedingt abgeneigt, was die Lions zum Beispiel angeht. Aber ich würde sagen, David, lass uns direkt mal auf den ersten Spieltag gucken. Wir können da natürlich jetzt nicht auf jedes Spiel eingehen. Das würde die komplette Folge fast schon einnehmen. Aber so ein paar Schlagzeilen müssen wir natürlich doch mitnehmen. Und das fängt zum Beispiel eben bei den Steelers an, die ja mit ihrem neuen Quarterback Aaron Rodgers direkt auch einen Sieg einfahren konnten, nämlich gegen die New York Jets am Ende 34-32. Das hätte so, glaube ich, nicht jeder im Vorhinein vorhergesehen und ist erstmal für die Steelers, glaube ich, ein wichtiger Achtungserfolg zum Start. Sonst die Patriots, die Seahawks haben verloren. Die Detroit Lions mit Amon Ra St. Brown auch mit einer Packung am ersten Spieltag mit 13-27. Sah da gegen die Packers immer noch nicht so gut aus. Die Bills schlagen die Ravens mit 41-40 in einem Spiel, wo echt viele Punkte fallen. Und auch die Seahawks, wie gesagt, die gegen die 49ers unterlegen. Das ist so das, was ich hier auf den ersten Blick so sehe.
Zwei Teams müssen den Start in die Saison noch angehen. Die Bears gegen die Vikings, ein Spiel, was heute Nacht erst ausgetragen wird. Und dann geht es natürlich jetzt jeden verdammten Sonntag weiter, bis ja wir dann in die Playoffs starten. Anfang, Mitte Januar. Und jetzt am Wochenende haben wir unter anderem die Partien Dolphins gegen Patriots. Das ist ja zumindest, wenn man so die Football-Historie der letzten, ich sag mal, 10 Jahre anguckt, durchaus ein bedeutsames Spiel. Die Chiefs treffen auf die Eagles, also da kann man sich auf jeden Fall mal wieder so langsam reinsliden lassen in das, was man sich im Game Pass bei RTL oder bei DAZN dann so in der Nacht von Sonntag auf Montag vor allem anschauen kann. Und dann würde ich sagen, springen wir zum Volleyball/Beachvolleyball, während ich gleich zwei, drei Sätze zur beginnenden Volleyball-WM der Herren sagen kann, Benny. Frage ich dich mal, was verbindest du eigentlich mit Timmendorfer Strand oder warst du da schon mal?
Ich war da noch nicht. Natürlich kennt man den Ort so ein wenig vom Hörensagen, aber ja, fürs Beachen natürlich ein zentraler Ort.
Ja, und zum 33. Mal, beziehungsweise dann jetzt auch zum letzten Mal, sind die deutschen Meisterschaften dort im Beachvolleyball ausgetragen worden. Um das Ganze ein bisschen größer zu machen, muss man den Strand-Vibe so ein bisschen fallen lassen. Es geht irgendwelche Städte dem Ruhrpott zuordnen, obwohl sie da nicht zugehören. Deswegen sage ich einfach Dortmund. Laura Ludwig, wir kennen sie alle, hat gesagt, ich sehe das mit einem weinenden Auge. Für alle war das Beachvolleyball-Mekka immer Timmendorf. Das war wie so ein Abschlussklassentreffen am Ende der Saison. Steht hier auch bei sportschau.de. Da sind wir natürlich gespannt, wie das an einem neuen Austragungsort ist. Und sportlich gesehen haben wir ja auch das in den letzten Tagen schon gesehen. Das muss man jetzt nicht mehr ausgiebig auseinanderklamüsern. Elas Wickler war da nicht schlecht drauf im vergangenen Jahr. Laura Ludwig hat sich ja letztes Jahr verabschiedet und deswegen musste man gucken, irgendwie, ja, wie sieht denn Beachvolleyball jetzt aus? Svenja Müller und Sinja Tillmann haben sich den Titel bei den Damen geholt und die Nachfolger von Elas und Wickler sind Fretschner und Winter aus Dachau bzw. Düsseldorf, die jetzt den Titel dort geholt haben. Und dann, Benni, lass mal den Strand noch kurz weg. Ich gebe dir den Hinweis, Freitag startet die Volleyball-WM der Herren. Wir haben nicht bei den Damen in den letzten Wochen immer mal drauf geguckt, wie das so lief. Und jetzt sind die Herren eben dran. Gespielt wird auf den Philippinen in unter anderem der Arena, in der die deutschen Basketballer vor 2 Jahren Weltmeister geworden sind. Mhm. Es sind erstmals 32 Teams dabei. Die Deutschen haben eine schwere Gruppe erwischt und die Spiele könnt ihr sehen im ZDF Livestream. Die erste Aufgabe gibt es dann am Samstag um 13 Uhr mittags gegen Bulgarien. Unter anderem geht es gegen Slowenien. Die sind ziemlich schwierig und favorisiert. Gucken wir also, wie das so läuft und halten euch da auf dem Laufenden. Und dann, Stichwort Basketball, gehen wir direkt nach Skandinavien. Den Weg von Tampere nach Riga angetreten, das DBB-Team ohne den Bundestrainer. Und jetzt gibt Benni uns mal ein Update. Wie groß sind unsere EM-Chancen? Wie wenig Favoriten haben wir eigentlich noch außer Deutschland? Und was ist jetzt mit dem Trainerteam los?
Ja, wo fangen wir da an? Die Chancen für Deutschland sehen, glaube ich, ganz gut aus. Man ist ja wirklich auch stark in die K.O.-Runde gestartet. Dieses Achtelfinale gegen Portugal, das war ja auch echt eine Machtdemonstration. 85-58 hat man die abgefertigt. Und man trifft jetzt eben im Viertelfinale auf Slowenien. Auch da ist man Favorit. Und auch sonst, du hast schon richtig gesagt, einige Favoriten schon raus. Die anderen Viertelfinals setzen sich aktuell zusammen aus der Türkei, Polen, Litauen gegen Griechenland und Finnland gegen Georgien. Das Überraschungsteam aus Frankreich ja übrigens ist im Achtelfinale dann doch gescheitert. Und zwar gegen, jetzt muss ich kurz gucken, genau, gegen Georgien. Ja, die da auch etwas überraschend jetzt hier in diesem Viertelfinale stehen. Es gab echt viele Überraschungen bisher und aus deutscher Sicht, du hast schon gesagt, stand trotzdem alles unter einem etwas negativen Stern aufgrund dessen, weil der Trainer Mumbro, der ja die Gruppenphase weitgehend verpasst hat, der jetzt gegen Portugal im Achtelfinale das erste Mal wieder mit auf der Bank saß, zuvor vom Assistenten Ibrahim Magic ersetzt worden ist. Aufgrund einer akuten Erkrankung, 6 Tage Krankenhausaufenthalt, musste er hinter sich bringen in Tampere, etwas an den Gallensteinen, die zu einer Pankreatitis geführt haben, eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, da ging es ihm echt schlecht. Und da hat das deutsche Team ja auf der Pressekonferenz jetzt ein richtig tolles Zeichen gesetzt. Sie erschienen da in voller Montur und das war, glaube ich, auch nochmal neben dem ganzen Spielerischen, was verdammt gut läuft bisher, echt ein tolles Zeichen.
Hinter seinem Trainer stehen Symbolbild, ist, glaube ich, heute die Bildunterschrift unter dem, was die deutsche Sportpresse da zu sehen bekommen hat. Total tolles Bild. Und alle haben eben gesagt, es ist irgendwie jetzt nicht irgendwie so eine Absägung durch die Hintertür unseres eigentlichen Cheftrainers, sondern er kann es einfach auch, und das hat er selbst gesagt, gesundheitlich nicht leisten, da jetzt an der Seitenlinie auf und ab zu springen. Und das wird natürlich gerade jetzt in der K.O.-Phase durchaus wichtig. Klar, wir haben jetzt einen oder anderen Gegner, den wir jetzt vielleicht uns erwartet hätten, der nicht kommt, weil zum Beispiel die Serben gegen Finnland rausgeflogen wären, die möglicherweise in einem Halbfinale dann auf uns gewartet hätten. Das kommt jetzt nicht so. Dieses kleine Spiel mit Einbruch hatte man jetzt gegen Portugal. Das sah lange richtig übel aus, einfach weil fast kein Dreier reingeflogen ist. aber da hoffen wir, dass es jetzt eben wieder bergauf geht, man an die Form aus der Vorrunde anschließen kann und dann Mittwoch 20 Uhr gegen Slowenien den Halbfinaleinzug klar macht und dann am Freitag auf Finnland oder Georgien treffen würde. Ein Finale dann am Sonntag um 20 Uhr, so oder so auch live zu sehen, entweder kostenlos bei Magenta oder auch bei RTL. Ja, wir sind gespannt und optimistisch, dass wir dann vielleicht nächste Woche vom Basketball-EM-Triumph der deutschen Basketballer sprechen und feiern können.
Ganz genau, und vielleicht noch nur eine kleine Zusatzgeschichte von der Basketball-EM, die auch sehr berührend war, denn in der Gruppenphase müsste es gewesen sein, da ist Zypern auf Griechenland getroffen und tatsächlich konnten beide Nationen da zusammen ihre Nationalhymne singen. War ein sehr emotionaler Moment, so jedenfalls noch nicht im Hinterkopf gehabt von einem anderen großen Turnier im Sport. Ich weiß nicht, ob du da eine Erinnerung hast, aber so genau habe ich das noch nicht gesehen.
Nee, aber ich glaube, generell könnte dir der politische Status von Zypern in den nächsten Wochen ja zumindest in der Sportbubble so ein bisschen Aufmerksamkeit erlangen, weil ja nicht der kleine FC Heidenheim, sondern die großen Bayern nach Zypern zu einem Auswärtsspiel im Europapokal reisen müssen. Also vielleicht tut sich da was in Sachen Aufmerksamkeit in den kommenden Wochen, auch wenn da natürlich dann keine Nationalhymne gespielt wird. So, dann würde ich sagen, kommen wir vom Basketball zum letzten Thema in diesem ersten Take, und zwar zum letzten Grand Slam des Jahres im Tennis. Die US Open sind zu Ende gegangen, das Finale der Herren etwas später begonnen, weil ein gewisser US-Präsident zuschauen wollte. Das Stadion war dann noch recht leer, weil die Sicherheitsmaßnahmen natürlich enorm hochgeschraubt worden sind. Zwei, die sich davon nicht unbedingt stören lassen haben, sind die Finalisten selbst gewesen. Und am Ende gewinnt Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner. Und das ist irgendwie dann auch fast schon wieder schön, wenn man sich zumindest die Geschichte, wie dieses Jahr begonnen hat, vor Augen führt und alles, was hier rund um Jannik Sinner passiert ist, ohne jetzt dieses Ding wieder auf die Eins zu stellen, aber irgendwie, es will aus meinem Kopf nicht ganz raus.
Ja, absolut. Und Alcaraz, wow, was für eine Machtdemonstration gegen Jannik Sinner. Wirklich in vier Sätzen abgefertigt, da war auch kein knapper Satz dabei. 6-4 war dann das höchste der Gefühle und damit setzt sich Alcaraz eben wirklich nochmal einen neuen Rekord. Er ist jetzt nämlich der zweitjüngste Mann in der Open Era seit 1968, der jetzt seinen sechsten Grand-Slam-Titel mit 22 Jahren feiert. Ich glaube, das zeigt nochmal, in welchen Sphären wir uns da bewegen, wenn das so weitergeht. Da kann man irgendwann dann von Nadal und Federer sprechen, wenn das so weitergeht. 22 Jahre, viele Namen gibt es da nicht, die so ein Niveau an den Tag gelegt haben in diesem Alter. Und Hut ab, auch hier, dass er Jannik Sinner, auch eigentlich mit das Nonplusultra aktuell, so deutlich schlägt. Und ja, David, man muss ja wieder leider sagen, aus deutscher Sicht blieb leider wenig Erfolgreiches. Ne? Wir können uns über einen starken Lenny Struff freuen, der im Achtelfinale erst ausscheiden musste, aber Alexander Zverev geht am Ende bereits in Runde 3 raus.
Ja, genau. Drittrunden aus dem Flushing Meadows. Er wird aber in der Weltrangliste auf Platz 3 bleiben. Carlos Alcaraz da jetzt übrigens zum fünften Mal auf Platz 1. Jannik Sinner ist in Anführungszeichen nur noch Zweiter. Novak Djokovic, der bis ins Halbfinale gekommen, jetzt eben die Nummer 4 im Ranking. Daniel Altmaier ist der einzige Deutsche in den Top 50. Und Jan-Lennard Struff hat es eben geschafft, nach oben zu springen, sogar um fast 50 Plätze jetzt auf Platz 98. Und dann, Benni, müssen wir natürlich auch noch über die Damen sprechen, denn da erinnern wir uns zurück. Wimbledon, was für ein Debakel aus der Sicht von Anisimova. 0-6-0-6 gegen Swiatek verloren. Diesmal war es nicht ganz so schlimm. Ihr zweites Grand Slam Finale der Karriere dennoch verloren. Am Ende 6-3, 7-6 oder 3-6, 7-6, je nachdem, wie rum es dreht, gegen Sabalenka verloren, die also sich zum einen ihren Titel verteidigen kann und auch einfach weiter prägende Figur in diesem Tennisjahr bleibt.
Ja, so ist es absolut. Auch hier aus deutscher Sicht immerhin Laura Siegemund in Runde 3. Ich glaube, das kann man immer noch auch positiv herausheben, weil wir alle kennen ihre Geschichte, jahrelang sehr erfolgreich in Doppel gespielt. Aber das, was sie so in den letzten anderthalb, zwei Jahren so auch im Einzel zeigt, ist wirklich beeindruckend. Und mit zwei Siegen hier kann sie sich auch wieder nicht verstecken. Muss ja auch immer auf den Anspruch schauen der Personen. Und mit mittlerweile 37 Jahren ist Siegemund natürlich auch in einem Alter, wo es spannend wird. Aber dass sie da noch mithalten kann, das hat sie wieder einmal präsentiert.
Auch die Weltranglistenplätze hier lassen sich in der Breite ganz gut sehen, finde ich. Laura Siegemund hat sich verbessert um 8 Positionen, jetzt 44. Tatjana Maria abgerutscht auf 51 und Eva Lüss, und da kommt ja, glaube ich, hoffentlich noch was in den nächsten Jahren, Platz 56. Und dann sind wir euch natürlich auch wie immer noch die Doppelsieger schuldig. Granollier, Ceballos haben das bei den Herren gewonnen. Bei den Damen ist ein Doppel aus Australien bzw. Kanada mit Woodliff und Dabrowski erfolgreich gewesen, die Siniakova und Townsend, also die Führende in dieser Wertung, geschlagen haben. Und ja, über das Mixed haben wir ja bereits im Vorfeld des Turniers gesprochen. Das wurde ja umgestellt und fand eben schon vor einigen Wochen statt. Was ist jetzt noch auf dem Programm, Benni? Die, der Laver Cup steht noch an. Hm. Wir haben natürlich dann später im Jahr noch in Masters in Paris. Und die ATP bzw. WTA Finals stehen ja auch noch an. Das dauert dann allerdings, die Finals sind dann Anfang November, und bei den Frauen ist natürlich auch noch Billie Jean King Cup Finals angesagt. Insgesamt viele Turniere in China.
So ist es.
Jetzt noch die, vor der Tür.
Die chinesische Phase bricht an. Da können wir uns aber auf jeden Fall noch auf das ein oder andere Highlight freuen, auch wenn die Grand Slams jetzt hinter uns liegen. Aber dennoch kann man, man muss das einfach jetzt schon sagen, im September, ein weiteres Jahr ohne Grand Slam-Erfolg von Alexander Zverev geht vorüber. Mal sehen, ob es jetzt wieder gegen Ende des Jahres ein bisschen besser läuft bei den restlichen Masters-Turnieren beispielsweise. Aber ja, das können wir jetzt schon konstatieren.
Er hat sich eher weiter davon entfernt, als er sich da angenähert hat, ehrlicherweise.
Absolut.
Ja, und dann fragen wir uns auch, wie weit sich Stefan Kretschmer und auch Jaron Siewert vielleicht schon von den Füchsen Berlin entfernt haben. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Personalrochade bei den Füchsen Berlin, Handball-News, Eishockey-Saisonstart und Motorsport, der Kampf um die Formel-1-Krone nach einer kurzen Unterbrechung.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika, und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach einer kurzen Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Handball. Da sagt ein ehemaliger Weltmeister: Am Saisonende höre ich auf als sportlicher Verantwortlicher. Wenige Stunden später ist er entlassen und sein Erfolgstrainer, deutscher Meister geworden, ebenso. Was um Gottes Willen, und das kann uns unser Berlin-Korrespondent vielleicht verraten, hat Bob Hanning mit der Entlassung von Siewert und Kretschmer bei den Füchsen Berlin bezwecken wollen? Ich sag nur so viel, am Samstag gegen den SCM hat schon mal nicht viel gebracht, 32-39 verloren. Bring mal bitte Licht ins Dunkel, falls möglich.
Ja, so richtig habe ich das ehrlicherweise auch noch nicht verstanden. Ich muss mal meine Kollegin fragen, die da für die Füchse verantwortlich ist. Vielleicht kriege ich da mehr raus bis nächste Woche und kann da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Man hat aber jedenfalls gesehen, nach der Partie jetzt am Wochenende der Füchse hat man einen tränenreichen Abschied von Kretschmer gesehen, der an dem man, glaube ich, ganz gut absehen konnte, wie sehr ihm der Verein bedeutet und vielleicht auch was, wie viel Unverständnis dahinter ist. Beziehungsweise, ja, es ist sehr, sehr bitter für ihn. Viel mehr kann ich dazu ehrlicherweise gar nicht sagen. Ich fand es aber wirklich sehr kurios, auch weil ich letzte Saison ja gegen die MT gegen Ende da war, als man dann ja fast eigentlich die letzten Meter zur Meisterschaft gegangen ist. Und da ist mir ehrlicherweise, gerade dieses Trio ist mir aufgefallen, dass diese Kooperation echt gut wirkte, normal und sehr freundschaftlich. Ich meine, wie lange kennen sich Bob Hanning und Stefan Kretschmer schon? Das wahrscheinlich Ewigkeiten. Dementsprechend, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Ja, es gab wohl wochenlange Spannungen, auch wenn man da vielleicht in der Öffentlichkeit jetzt nicht alles mitbekommen hat. Aber wie gesagt, wir hören uns da nochmal um und dann sind wir vielleicht auch in den kommenden Wochen allein schon, was die sportlichen Ergebnisse angeht, ein wenig schlauer.
Ja.
Es haben jetzt auch noch nicht alle ihre 3 Spiele absolviert, unter anderem weil Minden und Flensburg gerade noch auf der Platte stehen und Hannover gegen Kiel erst am Donnerstag stattfindet. Aber Magdeburg und Kiel auf jeden Fall schon mal vorne weg. Melsung, viele Verletzte, unter anderem Timo Kastening nicht am Start. Trotzdem gewonnen in Eisenach, wenn auch knapp. Der Bus ist mir entgegengekommen am Sonntag, als ich hier wieder zurück nach Marburg gefahren bin. Dachte mir schon, gut, die spielen jetzt auswärts und mit Blick auf die Uhr können sie nicht mehr allzu weit unterwegs sein. Und Flensburg auf der anderen Seite, das ist natürlich jetzt eine Mannschaft, die dieses Jahr vielleicht auch mal wieder ganz oben mit kratzen will, wo wir sonst vielleicht eher so 3-4 Kampf hatten, wo Flensburg nicht zwingend mit drin war. Ja. Und bei der HSG Wetzlar lernt man plötzlich siegen. Und mein lieber FFH-Kollege Lennart schrieb mir schon, das kann diese Saison richtig was werden, wenn die jetzt einen Trainer haben mit klarem Konzept. Gucken, wie Momir Ilic das die nächsten Wochen und Monate angeht. Und wenn man weiß, wie man gewinnt und diese emotionalen Aspekte mitbringt, schöne Grüße an Julian Nagelsmann, dann kann sogar was werden bei den Mittelhessen. Ich bin sehr gespannt, ob seine Vorhersage wahr wird.
Ich glaube, ein Sieg, ein Unentschieden bisher in drei Spielen, ne? Was ja, ich meine, früh den ersten Sieg eingefahren, nur ein Spiel aus drei Spielen verloren. Das gibt auf jeden Fall erstmal Hoffnung für eine deutlich bessere Saison als, man muss ja sagen, die letzten Saisons, die teilweise brutal schlecht waren. Letzte Saison, war jetzt auch kein Riesenbringer von Wetzlar, auch wenn es da sicherer aussah. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Du hast Flensburg schon angesprochen. Da muss man echt gucken, ne? Zwar immer noch ungeschlagen mit zwei Unentschieden, aber diese Unentschieden waren dann eben nicht gegen Magdeburg oder die Füchse, sondern gegen Wetzlar und Stuttgart. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, Flensburg steht da direkt eigentlich am Anfang der Saison jetzt schon leicht unter Zugzwang. Die MT mit einem Sieg aus drei Spielen ja ebenso. Das ist schon etwas überraschend, aber wir alle wissen es, es ist jetzt nur die erste Tendenz, die wir erkennen, und das kann sich alles wieder sehr schnell drehen. Ganz anders wiederum sieht es ja aktuell bei Magdeburg aus, Magdeburg und Kiel, die einzigen beiden Teams, die hier noch ungeschlagen sind, aber Magdeburg eben auch das einzige Team mit drei Spielen und drei Siegen.
Ja, und dann müssen wir natürlich auch schon mal drauf schauen. Nächste Woche startet die Champions League im Fußball, diese Woche bereits im Handball. Und da ist unter anderem ein deutscher Spieler dabei, auf den wir ganz besonders schauen, allerdings nicht mehr bei einem deutschen Verein. Am Mittwochabend spielt Aalborg gegen Veszprém und da ist ja bei ersterem Verein jetzt Juri Knorr unter Vertrag. Sind wir gespannt, wie er sich auf der großen Platte schlägt. Währenddessen ist dann später am Abend Magdeburg empfängt PSG, und auch die Füchse sind das erste Mal dann auswärts in der Champions League gefragt. Sind wir natürlich auch gespannt, wie die dann international performen. Und dann wechseln wir einmal, bleiben aber in der Halle die Sportart und sagen, nach der Eishockey-WM, die wir natürlich auch in diesem Jahr wieder gesehen haben, die DEL-Saison startet wieder. Dienstagabend 19:30 Berlin gegen Dresden, Eröffnungsspiel der DEL. Es gibt natürlich auch wieder unter anderem ein Wintergame, das findet auch in Dresden statt, auch gegen Berlin. Das wird dann quasi das Rückspiel werden. Also auch auf dem Eis geht es wieder los. Und das ist ja auch passend für die dann bald schon wieder, oh Gott, beginnende kalte Jahreszeit.
oh Gott, und gleichzeitig, wir sehen uns ja auch ein bisschen danach. Aber ja, genau, Eröffnungsspiel Eisbären gegen die Eislöwen aus Dresden. Und es erwartet uns ja auch direkt jetzt an diesem Freitag schon ein echtes Topspiel mit den Kölner Haien gegen Red Bull München. Ne? Also auch da können wir uns drauf freuen. Es geht direkt also mit richtigen Top-Partien in die Vollen. Und das ist definitiv der Einstieg in die kälteren Jahreszeiten. Was anderes kann man, glaube ich, nicht sagen. So langsam Mitte September.
Genau, und dann gucken wir natürlich, was ja Mannheim, Köln und so gegen die Berliner so anhaben kann. Und dann sind wir gespannt, wie das startet. Und für alle Freunde, die uns aus dem nordhessischen oder hessischen Kosmos zuhören, Bad Nauheim und Kassel haben noch ein paar Tage. Da geht's dann erst in gut 10 Tagen los mit der Saison in der DEL 2. So, und dann kommen wir zur allseits beliebten Frage. Schafft es McLaren jetzt, die Fahrer-WM nach Hause zu holen oder nicht? Wir sind in der Formel 1 angekommen, haben ja quasi 2 Wochenenden noch zum Nachholen, müssen natürlich noch kurz nachtragen, dass es ja ein Wochenende in Sandford gegeben hat. Dort konnte Oscar Piastri das Rennen für sich entscheiden und es gab das erste Mal eine Podestplatzierung von Isaac Hadjar. Erstmal Gratulation dazu im Racing Bull, dahinter Max Verstappen auf Platz 3 gefahren, und dann haben wir am Wochenende im Temple of Speed tatsächlich nicht mehr allzu waldigen Monster den Grand Prix von Italien gesehen, und da konnte sich Max Verstappen gegen beide McLaren-Piloten durchsetzen. Die mussten am Ende nochmal in die Box, mussten dann auch teamordermäßig nochmal ihre Positionen tauschen, weil eben der eine Boxenstopp nicht funktioniert hat. Max Verstappen unterdessen eine Top-Quali-Rekordzeit im Temple of Speed auf die Strecke gebrannt. Und jetzt natürlich, ist es eine Aufholjagd? Ich weiß es noch nicht. Ich muss es mir vielleicht noch ein paar Wochen länger angucken. Aber die Hoffnung wird er nicht aufgegeben haben. 230 Punkte für Max Verstappen, 293 Punkte für Lando Norris, 324 Punkte für Oscar Piastri. Baku, nächste Woche ganz andere Strecke, Benny. Muss McLaren nochmal fürchten oder nicht?
Boah, ich glaube eher nicht. Ich fand es auch so ein bisschen, in Monza ein bisschen komisch, dass Verstappen sich da so schadenfroh gezeigt hat. Also, wenn man sich da diese Szene noch mal genauer anschaut, beim Start kam es zu dieser Szene, dass Norris Verstappen als Idioten bezeichnet. Und am Schluss war es dann ein Boxenstopp, der McLaren dann den Sieg eigentlich verwehrte. Und ja, da hat dann Verstappen auf jeden Fall ordentlich drüber lachen können am Ende. Hat er auch getan. Das fand ich ein bisschen respektlos. Aber naja gut, einen Idioten bezeichnet man ja jetzt seinen direkten Konkurrenten auch nicht. Mein persönlicher Bitte?
Ja. Nee, sag mal.
Also ich persönlich glaube, McLaren war diese Saison wirklich zu konstant, um sich das jetzt noch nehmen zu lassen. Und so eine Saison muss auch mal vergoldet werden. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich gönne es auch, ob es jetzt Piastri ist oder Norris, deutlich mehr als einem Verstappen in dieser Saison.
Ja, gehe ich genau auf jeden Fall mit. Die Frage ist nur, ob die sich jetzt gegenseitig noch die Köpfe einschlagen. Also es gab ja rund um die Teamorder ja auch wieder so ein paar Stimmen. Nico Rosberg hat sich natürlich gemeldet, der kennt es ja von damals noch. Auch schon wieder 9 Jahre her, Wahnsinn. Damals das Duell mit Lewis Hamilton, teamintern um die WM-Krone. Das könnte nochmal ein Thema werden. Ich meine, noch ist Piastri deutlich vorne, aber wenn sich das jetzt nochmal irgendwie angleichen sollte und sie in eine Entfernung kommen, die man innerhalb von einem Rennwochenende zufahren kann, und da kommt ja vielleicht auch mal das ein oder andere Sprintwochenende, wo es noch schneller geht, dann haben wir vielleicht nochmal ein anderes Thema vorne im Kampf um die WM teamintern. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Was ist ansonsten passiert in der Formel 1? Es gibt weiterhin Gerüchte, mal wieder Gerüchte über eine Rückkehr nach Hockenheim. Müssen wir nicht höher hängen, als es ist. Wir bleiben weiter dran am Thema. Und ein anderes Thema, was auch immer für viel Diskussionen sorgt, ist mit Klarheit behaftet worden. Monaco bleibt bis 2035 im Rennkalender. Ich finde, gute Entscheidung, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr das allerbeste Racing ist, aber das Ding kannst du nicht streichen.
Nein, dafür ist die Tradition dieses Rennens doch zu groß. Und ja, wir alle fluchen immer so ein bisschen über diesen Stadtkurs, aber am Ende wollen wir ihn auch doch nicht missen irgendwie.
Ja, oder baut vorm Tunnel noch eine Schleife ein, meinetwegen, aber also das könnt ihr nicht weglassen. Das funktioniert nicht. Wir sind gespannt, wie das weitergeht und melden uns dann nach einer kurzen Unterbrechung weiter mit Leichtathletik, Radsport, Darts, Snooker und ja auch so ein bisschen Wintersport. Was da in den letzten 2 Wochen passiert ist, bringen wir euch kurz auf den Stand und danach gibt es natürlich noch den Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem nächsten Take und zuerst mal der Leichtathletik. Benni, wie groß ist deine Vorfreude auf die Titelkämpfe in Tokio? Wir haben ja vor 4 Jahren die Olympischen Spiele dort gesehen, keine Zuschauer auf den Tribünen, jetzt die TV-Zeiten zugegebenermaßen, die werden nicht besser sein als vor 4 Jahren, aber trotzdem mit dem, was wir da zu erwarten haben, ich sage mal nur Malaika Mihambo und Julian Weber, da ist doch viel geboten, oder nicht?
Ja, absolut. Also Tokio, du hast schon absolut gesagt, wir kennen es natürlich schon von einigen Großveranstaltungen und ich bin mir sicher, das wird wieder ein Sportfest, das seinesgleichen sucht. Ich freue mich da sehr drauf. Auch wenn verschiedene Sportler aus deutscher Sicht jetzt aktuell nicht an der Topform kratzen, aber du hast schon Mihambo und Weber angesprochen. Ich glaube, um ein paar Medaillen müssen wir uns keine Sorgen machen.
Genau, so sieht's aus. Da können wir noch mal kurz zumindest in einem Satz drüber sprechen, was in der vorvergangenen Woche passiert ist beim Diamond League Finale. Es gibt nämlich einen Gesamtsieg aus deutscher Sicht über die 3000 Meter Hindernis. Gab es generell noch gar nicht. Frederik Ruppert aus Tübingen, Gratulation dazu. Und dann natürlich Julian Weber im Speerwurf. Mal gucken, vielleicht ist er morgen in dem Pressemeeting noch was zu hören bei ihm. Ich bin gespannt, ob das zeitlich hinhaut. Ich versuche es auf jeden Fall. 2x über 91 Meter geworfen, richtig, richtig stark und auch inzwischen dann auch Geburtstag gehabt. Also alles Gute zum 31. Malaika Mihambo ganz knapp am Sieg vorbeigerutscht. Vielleicht klappt das mit den 7 Metern ja dann in Tokio. Viele weitere Platzierungen natürlich auch noch möglich. Also ich bin gespannt, was Robert Faken zum Beispiel international dann auf die Kette bekommt. Und sonst ist natürlich immer wieder ein Phänomen. Carsten Warholm, Femke Bohl, Mondo Duplantis dann wieder richtig, wenn es drauf ankommt, zu sehen. Insgesamt werden rund 80 Athletinnen und Athleten den Weg mit nach Tokio gehen und dann startet am Samstag dort eben ja, die Weltmeisterschaft in der Leichtathletik. Das Ganze geht dann eine Woche bis zum 21. September. Die TV-Zeiten hatten wir ja schon mal erwähnt. Und falls ihr euch explizit nochmal vorbereiten wollt, super Service kann ich einmal mehr empfehlen. Es gibt eine Teambroschüre, es gibt explizite Vorschau-Texte zu jeder Disziplin. Wer sind die Favoriten? Wie sieht das international aus? Welche Deutschen sind dabei? Leichtathletik.de, die Presseabteilung des Deutschen Leichtathletikverbands, macht nach wie vor eine überragende Arbeit und das ist die perfekte Vorbereitung für diese Welttitelkämpfe. Ich freue mich sehr und dann geht das auch am Wochenende. Ende los. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles gucken soll.
Ja, wir haben wieder irgendwie finde ich schon, dass wir, oder dass ich auch zu Recht ein bisschen davon gesprochen habe, von einer leichten Mini-Sommerpause, die es hier gab im Sport. Natürlich ist immer irgendwas los, aber man merkt schon, dass die Folgen so langsam wieder länger werden. Und das hängt wohl auch mit dieser Zeit zusammen. Spätsommer, Frühherbst, da geht einiges wieder los.
Aber was mich tatsächlich nie so wirklich kriegt, das haben wir auch schon mal besprochen, Benni, abseits der Tour viel Radsport zu gucken. Also klar, so 1. Mai, aber Giro und Vuelta, ich versuche es jedes Jahr mir vorzunehmen, aber es klappt einfach nicht. Und ich sag mal so, das, was dieses Jahr bei der Vuelta passiert, abseits der Rennstrecke, sorgt jetzt auch nicht zwingend dafür, dass man sich da bis zum Etappenende, und das ist ja manchmal dann doch recht entscheidend, freuen kann auf das, was man dann an so einem Etappentag erwartet. Wie blickst du darauf, dass die ganzen Pro-Palästina-Protestaktionen die Spanien-Rundfahrt in diesem Jahr so dermaßen beeinflussen? Das Team Israel Premier Tech hat ja reagiert, der Schriftzug Israel ist nicht mehr auf den Trikots zu lesen. Nächstes Jahr werden sie nicht mehr mit dem Namen unterwegs sein. Es zieht sich aber durch. Davon abgesehen, dass Jonas Vingegaard inzwischen vor Joao Almeida im Gesamtführungstrikot durch die Gegend fährt. Aber das wird uns jetzt auch diese Woche, die letzte Vuelta-Woche, noch weiter beschäftigen.
Ja, ich finde es natürlich ein bisschen sehr schade, dass das auf dem Rücken eines Teams passiert und dass hier die gleiche Causa passiert, die wir überall sehen, dass da, wo Israel draufsteht, sofort mit der Regierung in einen Topf geschmissen wird. Teilweise muss ja nicht mal Israel draufstehen, sondern einfach nur jemand jüdisch sein, um sich komplett für eine Regierung rechtfertigen zu müssen. Das finde ich natürlich sehr peinlich und sehr unangenehm und generell, ja, steht doch hier der Sport im Vordergrund und da reicht man sich auch über die Nation hinweg die Hände und dass hier so darauf, dass hier so darauf reagiert wird, habe ich jetzt nicht nachvollziehen können und ich finde es auch sehr unangenehm, weil wie gesagt, der Sport rückt damit irgendwie auch in den Hintergrund und ja, ärgerlich.
Den Sport gibt es aber weiterhin, also ein paar Etappen sind noch zu fahren bei der Vuelta und einen Abschied, den müssen wir an der Stelle auch noch erwähnen, ich hatte das bereits angesprochen, der ehemalige Toursieger Geraint Thomas hat seine Karriere beendet, 39 Jahre bei der Großbritannien-Rundfahrt wurde jetzt in Cardiff verabschiedet, also das übliche, Räder werden auf das Hinterrad gestellt und dann Spalier und dann darf er da durch. 2018 die Tour gewonnen, 2019 Zweiter geworden, 2022 Dritter, insgesamt 14 Tourstarts, auch bei dem Giro hat er es zweimal aufs Podest geschafft. Das also der Karriereweg von Geraint Thomas, da wünschen wir alles Gute und by the way, und das ist ja sein ehemaliger Teamkollege, und er war der Edelhelfer für Chris Froome, ihr habt es vielleicht mitbekommen, auch langer Krankenhausaufenthalt, es geht langsam bergauf, auch da gute Besserung. Das vielleicht aus Sicht des Radsports und da ist gute Besserung das richtige Stichwort. Es gab nämlich auch in Deutschland einen ganz schweren Unfall oder ein schlechtes Ereignis, sagen wir mal so, beim sogenannten Riderman. Das ist ein Radrennen in Bad Dürrheim im Schwarzwald-Baar-Kreis, sind bis zu 100 Teilnehmer schwer verletzt worden. Da gab es eine Linkskurve und da hat das Fahrerfeld es wohl nicht so ganz hinbekommen, das zu nehmen. Und da gab es eben einen Massensturz. Viele Rettungskräfte sind im Einsatz gewesen. Und also ursprünglich war die Meldung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was dabei rumgekommen ist. Es gab eine Gerüchte um so einen geplatzten Reifen, der dann diese Kettenreaktion ausgelöst hat. Und dann hoffen wir da, dass alle wieder gut im Zweifel auf den Sattel kommen. In den nächsten Tagen und Wochen.
Definitiv. Also die Meldung hat mich jetzt auch durchaus begleitet und sowas sieht man natürlich immer ungern und dann findet es auch noch in Deutschland statt. Das war natürlich irgendwie auch, ja, Banane. Aber ich würde sagen, so viel zum Radsport erstmal, oder?
Ja, gerne Darts und Snooker, wenn du magst.
Ganz genau, denn es geht voll in die Vollen. Wir haben es ja schon. Also das große Sommerhighlight mit dem Matchplay ist schon vorbei und jetzt geht es ja langsam schon auf das Herbsthighlight, auf den Grand Prix, den World Grand Prix zu und da muss man wirklich sagen, ja, sieht es für einen aktuell gar nicht gut aus, was die Qualifikation angeht für den World Grand Prix. Einmal mehr ist Ricardo Petrezko in der ersten Runde gescheitert oder naja, es reicht ja oft für die zweite Runde bei ihm, aber dass man jetzt hier gegen Benjamin Pratnehmer, ich glaube der Slowene ist er ja, glaube ich, ausscheidet, das ist sehr ärgerlich und das Preisgeld einer zweiten Runde hätte ihm gut zum Gesichte gestanden, was die Grand Prix-Qualifikation angeht. Ganz anders können wir uns aber freuen über wichtiges Preisgeld wieder von Nico Springer, der Joe Cullen schlägt mit 6-5, deutlich zurückgelegen und am Ende das Spiel noch gedreht im Decider, was natürlich auch für ihn sehr wichtig ist. Er ging dann zwar gegen Gervin Price raus, aber Trotzdem wieder eine zweite Runde und wieder wichtiges Preisgeld für ihn. Martin Schindler einmal mehr, der beste Deutsche im Achtelfinale in den Finaltag eingezogen. Dort erst mit 3:6 gegen Luke Humphries ausgeschieden, trotz eines 98er Averages. Er kann sich da also nicht viel vorwerfen und am Ende gewinnt Luke Humphries auch diese gesamte Veranstaltung in Tschechien. Deswegen müssen wir uns nicht wundern. Im Finale gegen Josh Rock 8:5, zuvor schon 7:1 James Wade im Halbfinale abgefertigt. Das spricht eine deutliche Sprache. Ansonsten finden dann morgen und übermorgen noch zwei Players Championships statt und im Snooker noch eine kleine Meldung. Da geht es nämlich jetzt straight into the BetVictor English Open in dieser Woche. Ein großes Turnier, was da ansteht. Auch mit deutscher Beteiligung. Umut Dikme, der aktuell keine Tourkarte hat, durfte aber wieder nachrücken und kriegt deswegen einmal mehr eine Chance, sich auf größter Bühne gegen Alan Taylor zu beweisen. Sonst natürlich auch Alex Ursenbacher aus der Schweiz dabei und Florian Nüssle aus Österreich. Also dreifach deutschsprachige Beteiligung auch da und man wünscht sich hoffentlich den einen oder anderen Sieg. Mehr gibt es eigentlich nicht. Und ja, wie gesagt, Players Championships, ein paar Qualifier werden dann in der nächsten Woche zu besprechen sein.
Ja, und dann nutzen wir doch die Gelegenheit, Anfang September mal wieder 3 Sätze über den Wintersport zu verlieren, Benni. Thema Biathlon, da können wir sagen, in Sachen Olympia, Quotenplätze für das deutsche Team, sagen wir mal, fast das Beste rausgeholt. 11 von 12 sind es geworden. Bei den Männern sind statt 6 nur 5, bei den Frauen sind es alle 6. Schlechte Nachrichten unterdessen, obwohl, das machen wir gleich, machen wir Biathlon noch kurz zu, denn die Gesamtweltcup-Siegerin Franzi Preuß hat sich, gut verabschiedet von der deutschen Meisterschaft, hat dort die Verfolgung geholt. Insgesamt gab es bei den Männern 3 verschiedene Titelträger. Justus Strelo hat da vor Lukas Fratscher und Philipp Navrat zum Beispiel das letzte Rennen gewonnen. Roman Rees ist deutscher Meister im Sprint gewonnen. Philipp Horn im Einzel, beziehungsweise im kurzen Einzel. Und dann sind es da tatsächlich ja noch über 2 Monate, bis es wirklich wieder losgeht in Östersund. Das also aus dem Biathlon. Und Benni, schwere Verletzungen in der nordischen Kombination. Ich erinnere mich noch, du wahrscheinlich auch, vor 2 Wochen unsere kleine Wutrede in Sachen Noko. Mhm. Da hat sich ja leider nichts getan, ne? Auf die Schnelle.
Auf die Schnelle bisher nicht, das ist absolut richtig. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Und also, wie wichtig ist es wirklich, diese Gewissheit irgendwie auch zu haben, schnellstmöglich? Aber ja, ich glaube, da können wir jetzt auf keinen schnellen Umschwung aus der Sicht Pro des Sports freuen. Und ja, worauf wir uns auch nicht freuen können, ist ein Ausfall, bevor die Saison so richtig begonnen hat, für Maria Gerbot. Die Deutsche fällt jetzt tatsächlich für die gesamte Saison aus. Am Ende ist es eine Verletzung am linken Knie, das vordere Kreuzband ist bei ihr gerissen. 13. war sie bei der WM in Trondheim. Wichtiger Faktor im deutschen Team auch für die Breite und war mit 23 Jahren auf dem Weg in die Weltspitze. Jetzt wird sie auf jeden Fall für die Saison zurückgeworfen. Aber sie sagte schon, wir sehen uns dann im Winter 26, 27. Also Gerbot hat auf jeden Fall vor, diese Sportart noch ein wenig zu betreiben. Und hoffentlich können wir sie dann auch auf dem Weg vielleicht dann irgendwann zu den ersten Olympischen Spielen anfeuern.
Ja, ich hoffe doch. Letzte Saison 10. im Gesamtweltcup, damit die zweitbeste deutsche Kombiniererin hinter der, das ist immer noch Wahnsinn, Gesamtweltcup-Siegerin Nathalie Armbruster. Wir sind sehr gespannt, wie das jetzt eben im kommenden Winter mit der ganzen Geschichte weitergeht. Wir haben letzte Woche oder vor 2 Wochen ausgiebig drüber gesprochen. Schaut doch gerne nochmal in unser Reel rein. Da haben wir das sozusagen als Brandrede nochmal aus unserer Folge rausgenommen und das nochmal extra hochgeladen. Und Benni, noch die gute Nachricht zum Schluss, bevor wir gleich in den Fußball gehen. Diese Woche, wenn du dann dich gerade von der Leichtathletik-WM von dem Startort erholt hast und gerade noch nicht NFL läuft oder du keine Lust auf Fußball-Bundesliga hast, der Skisprung-Sommer-Grand-Prix geht weiter. In Rüschnow wird gesprungen mit Herren und Damen am Samstag und am Sonntag. Da könnt ihr euch natürlich also auch wieder mit Skispringen vergnügen.
Herrlich.
Das darf in dieser Zeit natürlich auch nicht fehlen. So, und dann sind wir mit allem durch und müssen jetzt gleich über die deutsche Fußballnationalmannschaft sprechen. Und da wir da alle, viel Luft für brauchen, weil es sich viel zum Aufregen gibt, dann machen wir das jetzt in der Pause. Bis gleich.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte. Davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und müssen natürlich sprechen im Fußball über die drittletzte Länderspielpause im Jahr 2025. Eine 0:2 Niederlage in Bratislava ist die erste Auswärtsniederlage einer deutschen Fußballnationalmannschaft in der WM-Qualifikation ever gewesen. Und ich sag mal so, am Sonntagabend in Köln sah es lange so aus, als ob man nicht viel besser macht, außer dass man hinten an da steht und die nötige Emotionalität erst in der letzten halben Stunde kam, als man sich dann doch ergebnistechnisch, und das ist ähnlich zu den deutschen Basketballern gegen Portugal, dann doch deutlicher durchgesetzt hat, als es der Spielverlauf und die eigene Leistung verdient hätte, 3:1 gegen Nordirland. Benny, es ist wirklich bitter und vor allem unerklärlich langsam, dass es mit der WM-Qualifikation der DFB-11 tatsächlich schwer werden könnte.
Ja, man muss natürlich wissen, den Playoff-Platz für die WM-Qualifikation hätte man natürlich schon sicher wegen der Nations League. Aber dennoch, also du hast schon absolut gesagt, eine historische Niederlage gegen Slowakei hier in der WM-Quali. Ja, und also auch die Art und Weise, wie dieses 2:0 zustande kam, da hat wirklich gar nichts gepasst. Also, dass ein Spieler wie Strelets diese Innenverteidigung so hops nimmt, also Tah und Rüdiger wirklich riesige Probleme und offensiv komplett harmlos, ob es jetzt ein Woltemade ist oder ein Wirtz, da ging einfach gar nichts zusammen. Und ehrlicherweise hat man dann gegen Nordirland wiederum gesehen, welche Spieler richtig Bock auf die Nationalmannschaft haben. Ne? Und im Zweifel sind das eben nicht die Spieler, die bei den Bayern oder bei Dortmund spielen, sondern dann wird ein Amiri reingeschmissen, für den ist das was richtig Besonderes. Und er zeigt dann halt direkt, dass er vielleicht auch mit dieser aktuellen Form, die er bei Mainz gerade zeigt, absolut berechtigt ist, Nationalmannschaft zu spielen. Und der würde aktuell nicht Nationalmannschaft spielen, wenn er bei Leverkusen geblieben wäre. Solche Spieler braucht die Nationalmannschaft vielleicht insbesondere auch in sowas wie der WM-Quali. Spieler, die Bock haben, die man auch mal ausprobieren kann, die man reinwerfen kann. Und bei einem Amiri hat das wunderbar geklappt.
Viel wurde gesprochen über die große Qualität, die die deutsche Mannschaft hat. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, hat gesagt, ja gut, aber wenn die Emotionalität nicht stimmt, wenn sie stimmen würde, kommt unsere Qualität zum Tragen. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann müssen wir eben, und das ist ja viel zitiert dann immer, oder der Gedanke präsent, dann müssen wir die beste Mannschaft nominieren und nicht die Mannschaft aus den besten Spielern formen. So, und dann ist es vielleicht ja doch mal ein bisschen was an Personalrochade. Man muss auch dazu sagen, der ein oder andere ist verletzt. Jamal Musiala, also ich meine, Nadim Amiri läuft ja nicht umsonst mit der 10 auf. Die hat ja sonst jemand anderes auf dem Rücken. Aber dann ist es zum Beispiel auch ein Jamie Leveling, der in Köln das zweite Mal überhaupt erst in der Startelf bei der Nationalmannschaft stand, gerade in der zweiten Hälfte über rechts extrem viel Tempo gemacht hat. Übrigens das, was Namdi Collins in der Slowakei die ersten 10 Minuten auch versucht hat, der leider jetzt ja dann doch ziemlich abrasiert worden ist, obwohl es dann in Anführungszeichen nicht nur an ihm gelegen hat. Sind wir gespannt, wie sich das bei der Frankfurter Eintracht jetzt die nächsten Tage niederschlägt. Könnte, glaube ich, auf so einen jungen Kerl auch einen ordentlichen Nervendämpfer geben. Aber ja, es ist auch nicht berauschend, was wir da zuletzt gegen Nordirland gesehen haben. Am Ende ist es individuelle Klasse und ein Abwehrfehler. Den Ball vom 2:1 kann der nordirische Torwart theoretisch auch haben, wenn er ein bisschen schneller rausläuft. Zumindest sah es ein bisschen merkwürdig aus und ich dachte, okay, der Pass ist zu steil. Und beim 3:1 ist es halt Florian Wirtz, der mit seinem Zauberfuß wie gegen Bosnien-Herzegowina halt einen direkten Freistoß reinmacht. So, und wenn das nicht passiert wäre, und das sind jetzt zwei Gelegenheiten, die so ich als Top-Chance deklarieren würde, dann ist das ein ganz anderer Abend und dann würden wir auch nicht sagen, oh, wir nehmen das mal so mit, wie ich das auch von dem einen oder anderen Beobachter gehört habe. Also ich finde, das war wirklich nur zum Haare raufen. Ich habe mir beide Spiele 90 Minuten doch auch intensiv angeguckt. Also ich habe auch wirklich keinen Erklärungsansatz. Wir haben danach drüber diskutiert. Es geht nicht in meinen Kopf. Die nächsten Gegner sind Luxemburg, Nordirland, Luxemburg und Slowakei. Das eine im Oktober, das andere im November. Es muss was haben wir jetzt? Es sind 12 Punkte, du musst 10 Punkte aus diesen Spielen holen, sonst ist es vorbei. Sonst kannst du kannst es keinem mehr erklären. Also du musst, dass du alle gewinnen musst, dass du eigentlich 12 Punkte holen musst, ist klar. Sie werden keine 12 Punkte holen, das sage ich jetzt mal hier. Aber wie? Die Besserung sehe ich nicht. Weil Jamal Musiala wird auch nicht bis Mitte November wieder fit werden.
Zumal
dann bin ich gespannt, wen er nominiert.
Genau, richtig. Also es kann ja nicht sein, dass unser Spiel von einer Konstante, von einem Wirbelwind in der Offensive abhängt. So ein Kader, den wir als deutsche Nationalmannschaft prägen können.
Guck dir mal an, wie blass Woltemade war.
Woltemade unfassbar schwach, generell seit dem Wechsel noch nicht so richtig da. Sind natürlich gespannt, wie er sich jetzt in England präsentiert. Aber ja, da sind noch so viele Fragezeichen, gerade zumal auch Luxemburg, okay, natürlich, das sollten sichere 3 Punkte sein, ohne Frage. Die Türkei wiederum schätze ich ein bisschen stärker ein noch als die Slowakei.
Und die haben lange das 0-0 gegen die Slowakei gehalten gestern Abend, Luxemburg.
Ja, ärgern können sie einen. Und diese schwache Offensive im Zweifel, wir sind gespannt, wir wollen nichts herbeireden, sind erstmal erleichtert, dass trotzdem die 3 Punkte gegen Nordirland dabei waren. Und ja, freuen uns, glaube ich, alle, dass jetzt wieder die Bundesliga losgeht.
Genau so ist es. International gesehen können wir euch zumindest noch kurz sagen, es gab den Messi-Abschied, also könnt ihr euch gerne die Highlights angucken von Argentinien gegen Venezuela. Lionel Messi mutmaßlich ja das letzte Mal im Nationaldress in Argentinien unterwegs. Das war auf jeden Fall eine sehr emotionale Angelegenheit. Sonst hat mich zum Erstaunen gebracht, dass die Niederländer nur über einen 3-2 Auswärtserfolg in Litauen nicht hinauskommen und das nicht deutlicher gestalten können. Ansonsten sind die großen Überraschungen ausgeblieben. Kantersiege für die Spanier in der Türkei, obwohl es in Konya für die Türken eigentlich mal ganz gut lief. Hat nicht geklappt. Belgien 6-0 gegen Kasachstan und auch am Spieltag davor, muss ich sagen, jetzt keine Riesenüberraschung auf den ersten Blick. Italien klar, Frankreich ungefährdet, Kroatien nur 0-1 auf den Färöer gewonnen oder 1-0. Ja, ich würde sagen, wir fassen es damit zusammen. Wir sind froh, dass es wieder normal weitergeht, Benni. Wollen wir ein bisschen auf das Wochenende vorausschauen?
Sehr gerne.
Dann würde ich sagen, müssen wir erstmal das Thema Transfers nochmal ansprechen. Also zumindest in Sachen Bundesliga, Bayern, müssen wir es natürlich mal rund machen. Also auf der einen Seite, hat Bayer Leverkusen einen neuen Trainer, haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen. Erik ten Hag ist gegangen worden.
Nach 2 Spielen.
Jetzt ist Hjulmand da. Vertrag bis 2027, dänischer Nationaltrainer gewesen, letztes Jahr bei der EM zum Beispiel. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und auf der Spielerseite müssen wir wahrscheinlich vor allem über die Bayern reden, Benni, oder?
Ja, ganz genau. Jackson, der am Ende ja doch kommen konnte. Wir alle wissen es. Es durfte kein Kauf zustande kommen, deswegen ist es jetzt eine kolportierte Laie, die in der Kaufoption mündet, im Zweifel. Sind da sehr gespannt, was der bei Bayern anrichten kann. Bringt auf jeden Fall nochmal mehr Flexibilität in die Offensive rein. Ehrlicherweise kann ich ihn spielerisch dafür noch zu wenig einschätzen, um ihn jetzt hoch zu loben oder in den Boden zu schießen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Nee, sehe ich ähnlich. Ich habe ihn mal bei Kickbase gekauft, vorsichtigerweise.
Da kann ich dir nach dem Wochenende mehr sagen.
Knapp über 30, glaube ich. Es ging noch einigermaßen. Dann gucken wir mal.
Schauen wir mal.
Wenn wir schon über Qualität reden, da wissen wir nämlich, dass sie da ist, können wir kurz über Lits Doan sprechen. Der ist nämlich jetzt vom japanischen Fußballverband früher abgereist, damit die Eintracht gegen Leverkusen richtig gut performen kann. Finde ich auf jeden Fall ein Statement. Freitagabend 20:30 Leverkusen gegen Frankfurt. Was ist ansonsten noch los? Spitzenspiel übrigens in Liga 3, ich erwähne es nur mal kurz, David Müllers, MSV Duisburg, empfängt Wien Wiesbaden, die sind Vierter in der dritten Liga, das nur am Rande. Zweite Liga, Arminia spielt am Freitagabend zu Hause gegen Magdeburg, da sind wir gespannt, ob die Arminia jetzt vielleicht weiter an dem anknüpfen kann, was sie die ersten 2 Spiele gemacht hat. Und Magdeburg ist ja überhaupt noch nicht so gut in die Saison gestartet, aber auswärts, letzte Saison waren sie ganz gut. Schalke hingegen empfängt zu Hause Kiel und ich glaube, da ist man doch ganz optimistisch, oder?
Kiel auch verdammt schwach in die Saison gestartet, nur 3 Punkte auf dem Konto bis jetzt, während Schalke ja bisher positiv überrascht, nur 1 Niederlage aus 4 Spielen. Ich bin natürlich eher optimistisch, aber dennoch natürlich verhalten. Es keine Ahnung, Musa Silla zum Beispiel, der ja eigentlich verkauft werden sollte. Natürlich die Märkte in Katar, Saudi-Arabien und Co. sind noch offen. Da könnte noch ein Wechsel zustande kommen. Aber sonst denkt man sich gerade, ja gut, dann können wir ihn zumindest noch eine halbe Saison genießen vielleicht. Und der kann noch ein paar Tore für uns machen. Kiel, ich glaube danach wartet, ich weiß gar nicht wer, irgendein Team aus dem letzten Drittel auch. Also es sieht ganz gut aus.
Magdeburg und dann Fürth.
Ach, auch Magdeburg, ja.
Ja, genau. Ja, und ansonsten bin ich gespannt. Also, wer punkten muss, ist der erste FC Nürnberg. Die sind zu Gast in Karlsruhe. Klose kriselt ja gewaltig. Nicht, dass nach Ten Hag dann Klose der Nächste ist, der gehen muss. Ich bin am Samstag am Bölle. Darmstadt gegen Braunschweig. Ich wünsche es den Lilien, dass sie es schneller klar machen als dieses komische 0-0 gegen die Hertha, die am Samstagabend auswärts in Hannover ran muss. Und Hannover 4 Spiele, 4 Siege. Da sind wir mal sehr gespannt, ob die Serie so weitergeht. angeht. Also, die zweite Liga liefert auf jeden Fall schon mal tolle Partien. Und in der ersten Liga, haben wir bereits erwähnt, Freitagabend, Flutlichtfreitag, kann man sich eigentlich gar nicht entgehen lassen. Leverkusen gegen Frankfurt am Samstag, Freiburg-Stuttgart, Mainz-Leipzig, Wolfsburg-Köln, Union-Hoffenheim und Heidenheim gegen Dortmund in der Konferenz. Und abends ist die Frage, wie hoch die Hamburger Klatsche in München ausfällt.
So ist es. Ja, Hamburg, immer noch für mich ein großes Fragezeichen in dieser Saison. Deswegen bin ich sehr gespannt, weil das wird dann jetzt ein richtiger Härtetest. Wir alle kennen das. Ich glaube, es war mal ein 8-0, ne? Oder 8-2.
9-1 oder was? Oh, 9-2,
ja,
irgendwas.
Ja, irgend sowas, ja. Genau.
Ich gucke mal gerade.
Das waren die düsteren Zeiten des HSV. Aktuell sind ja die Zeiten deutlich optimistischer. Aber ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend und ich freue mich auch darauf.
Es gab zweimal ein 8-0, 2017, 2015 und das 9-2, was ich meine, das war 2013. Sag mal wieder, wie alt ich bin. Scheiße. Pizarro schnürt Viererpack.
Boah, gegen den HSV.
Ja, weiß ich nicht. Am Nachmittag, Freiburg und Heidenheim brauchen Punkte. Stuttgart und Dortmund sind da jetzt nicht die allerleichtesten Gegner gegen. In Mainz ist man gespannt. Jetzt weiß man ja, okay, wir haben die Dreifachbelastung bis Weihnachten gegen die Leipziger, die genau das eben nicht haben. Wird es ein interessantes Spiel. Wolfsburg schlägt sich ganz gut, Köln aber eben auch. Gucken wir mal, wie das läuft. Union gegen Hoffenheim. Ja, ist halt ein Mittelfeldduell, ne? So, und am Sonntag haben wir noch St. Pauli gegen Augsburg. Sehr vielversprechend, St. Pauli sowieso. Augsburg unter Wagner, aber auch sehr, sehr spannend. Und Gladbach gegen Bremen hinten raus. Zwei kriselnde Teams treffen aufeinander und die brauchen beide jeweils ein Erfolgserlebnis. Also, klingt nach einem spannenden Spieltag Nummer 3.
Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf. Mal sehen, in welche Richtung es für so manchen Verein geht. Und ja, wie gesagt, Länderspielpause nach 2 Spieltagen war wirklich sehr schmerzhaft. Good to be back. Und ja, was denkst du denn für deine Arminen? Sieht's gut aus gegen Magdeburg?
Boah, habe ich. Also 1-1, keine Ahnung.
Oh, Punkt, jeder Punkt ist ein Punkt gegen den Abstieg, alles andere ist Bonus, würde ich sagen.
Ja, eben. Also ich glaube, viel höher darf man die Ansprüche auch nicht stecken, weil sonst schießt man sich nur ins eigene Bein. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, von Spiel zu Spiel denken, aber ich bin sehr, sehr glücklich, wie man überhaupt reingestartet ist, weil es hätte natürlich direkt die Krise ausbrechen können, wenn man jetzt mit einem totalen Debakel reinstartet.
Ja.
Von daher kann man da schon mal froh sein, dass wir das eben nicht gemacht haben. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich würde sagen, dann sprechen wir noch mal ganz kurz über das, was noch zugelost worden ist oder ausgeteilt worden ist im Herrenfußball und blicken dann auf die Frauen, Benni. Ist das in Ordnung?
Na klar.
Dann würde ich sagen, ja, was waren deine Gedanken, als du die Champions League-Paarung gelesen hast? Fangen wir doch damit mal an. Ich bin zum Beispiel nächste Woche Donnerstag bei Eintracht gegen Galatasaray im Stadion. Boah. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Vielleicht sollte ich mir ganz viel so schusssichere Westen oder sowas einpacken. Irgendwas Feuerfestes wäre gut, glaube ich.
Was Feuerfestes ist immer gut, auf jeden Fall. Lass mich mal kurz die Gruppen aufmachen. Ich habe die gerade gar nicht vor mir. Je größer die Gruppen sind, umso schwieriger sind sie.
Viel Spaß beim Gruppen aufmachen. Du wirst die Gruppen nicht sehen. Es gibt keine Gruppen mehr.
Sorry.
Willkommen in der Champions League.
Das wird rausgenommen.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also tatsächlich, das muss nicht rausgenommen werden, weil das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zu durchschauen, weil du musst jetzt erstmal mal alle Vereine aufmachen, wann spielen die gegen wen, dann hast du noch solche Fakten wie, ich glaube, Basel spielt in der Europa League direkt hintereinander, erst Freiburg, dann Stuttgart, also das Derby Freiburg gegen Basel zum Beispiel wurde in der Europa League schon gefeiert.
Ja.
Und dann würde ich starten, zum Beispiel mit den Bayern. Die haben erst Chelsea, dann Paphos, dann Brügge, dann PSG, dann Arsenal und Sporting. Hinten raus Saint-Gilloise und Eindhoven. Keine Lose, bei denen man sich denkt, scheiße, das kriegen wir nicht hin.
Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil dann aber wiederum zur Eintracht, ne? Die da eine ziemlich stabile Gruppe. Gala, was haben wir noch? Atletico haben wir. Wir haben
Liverpool, Neapel, Bergamo, Barcelona, Karabakh, ja. Aktam und hinten raus die Spurs.
Ja, also Punkte, die man holen muss gegen Karabakh. Der Rest, wow. Ist alles nicht leicht, ne?
Ein Highlight reiht sich an das andere.
Ja, Gala, die ja mittlerweile, also die ja sowas von aufgerüstet
Sané
haben.
Sané und Gündogan im Deutsche Bank Park, Freunde.
Was ist das denn, ey? Also da hat Erdogan ordentlich Staatskohle reingeschmissen.
Ja, das wird auf jeden Fall wild. Und dann gucken wir natürlich auch noch, damit es jetzt einfach nicht zu lang wird, die Dortmunder starten in Turin bei Juve. Dann gibt es Bilbao, Kopenhagen, Manchester City auswärts, mal wieder. Das kommt jetzt gefühlt auch jedes Jahr. Mhm. Villarreal, Bode und die Spurs sowie Inter Mailand hinten raus. Auch Brecher.
Definitiv. Also Dortmund, das ist auch kein Muss hier durchzugehen. Und Dortmund sind wir generell gespannt, wie sich jetzt der Anfang der Saison verhält. Sieht noch ganz okay aus, aber für mich immer noch viele Fragezeichen der BVB bei solchen Losen von Juve über City bis hin zu, was war es, Inter, ne?
Inter hinten raus, ja.
Das ist schon, das knallt ordentlich und das sind alles 50-50 Spiele im Zweifel oder, keine Ahnung, gegen City dann eher 40-60, ne?
Ja, wenn überhaupt, richtig. Leverkusen, die könnten gegen Kopenhagen und Eindhoven ganz gut reinstarten, dann kommt es mit PSG, Benfica, City, Newcastle, relativ dicke hinten raus, Piräus und Villarreal, dann vermeintlich leicht, aber auf jeden Fall mit neuem Trainer jetzt eine riesen Herausforderung, da irgendwie den Trotz zu finden, der eigentlich schon längst da sein muss, weil es ist ein Spiel gegen die Eintracht und dann ist Champions League.
So ist es, ja. Champions League, Eintracht Frankfurt, das wird packend, das wird geil, du wirst ja einiges davon miterleben und ja, ich bin gespannt, was du so erzählst, ist auf jeden Fall wieder eine spannende Reise für die Eintracht, man muss wirklich, also eigentlich müsste man echt nochmal die letzten Jahre, die letzten 5 Jahre rekapitulieren, was da alles bei der Eintracht passiert ist, da hat man echt eine Entwicklung
hingelegt. Vor 10, 12 Jahren stand.
Ja, definitiv.
Ja, Markus Grösch hat gesagt, Robin Koch, bester Verteidiger Deutschlands und wir wollen auf jeden Fall ist unser Saisonziel international. Da hättest du vor 15 Jahren in Frankfurt wahrscheinlich hallende Ohrfeigen bekommen für, weiß ich nicht. Ja.
Absolut. Und wenn man die Spiele der Nationalmannschaft gesehen hat, von den Innenverteidigern, die auf dem Platz standen, war Robin Koch der beste Innenverteidiger.
Ja, das ist super. Wir versteigern uns hier nicht weiter rein. Stuttgart und Freiburg gucken wir vielleicht einfach drauf, wenn es soweit ist. Aber Benny, geteilte Freude, wirklich, dass es Mainz gedreht hat gegen Trondheim, diese verdammten Playoffs zu spielen, oder?
Deutlich.
Also jetzt dann Lose gezogen, unter anderem zu Hause gegen Florenz. Das ist doch alles großartig.
Diese Mainzer Mannschaft, muss man auch wirklich sagen, da kann man sich auf Europacup auch wirklich freuen. Das macht richtig Bock, auch ohne Johnny Burkhardt. Und wir sind alle gespannt, wie sich diese Mainzer präsentieren.
Ja, da ist meine Freude auf jeden Fall auch total am Start, Benny. Und dann zumindest noch ein Satz dazu. Was geht in deinem Kopf vor oder was ging in deinem Kopf vor, als du gelesen hast? DFB-Pokal, 2. Runde, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund.
Ja, das knallt direkt in Runde 2, würde ich sagen. Ich wüsste nicht, in welche Richtung ich wetten sollte. Aber ja, in erster Linie habe ich mich für meine Schalker gefreut, dass es am Ende nicht wieder, keine Ahnung, irgendein großer Club geworden ist in Runde 2, sondern Darmstadt, das ist ein 50-50-Duell. Und ich sage einfach mal, Frankfurt wirft Dortmund raus. So.
Okay, gehe ich mit. Dann möchte ich noch deinen Tipp zur Union gegen Arminia haben.
Das wird eklig. Sorry. Ja, es wird eklig, aber das ist wirklich ein Ding. Irgendwann muss doch mal euer Pokal Fluch wollte ich gerade schon sagen, eure Pokalserie enden, also das kann ja nicht wahr sein. Union, auch nicht so richtig geil in die Saison gestartet. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wird eine deutliche Sache. Ich würde schon sagen, eher Union, aber auch nur, weil ich sage, ja, irgendwann muss das Ding ja mal enden bei Bielefeld.
Man traut sich halt nicht, ne? Ja, richtig. Ja. So. Dann würde ich sagen, geben wir noch einen TV-Tipp aus und zwar an euch natürlich der Hinweis, ja, auch die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist gestartet, die Eintracht hat die Saison eröffnet. In München waren aber deutlich mehr Leute da beim offiziellen Eröffnungsspiel. Ich glaube, am Ende waren es jetzt knapp 60.000 gegen Leverkusen, 2-0 haben die Bayern-Frauen gewonnen. Frankfurt grüßt erstmal von der Tabellenspitze, hat aber natürlich was ganz Dickes vor der Brust, denn Benny, auch die Eintracht-Frauen wollen Champions League spielen und jetzt, Achtung, festhalten, Donnerstag 19 Uhr, Hinspiel, Quali Runde 3. Man empfängt Real Madrid und dann am 18.09. um 20 Uhr kommt die Frankfurter Eintracht dann am gleichen Tag wie die Eintracht Herren zu Hause gegen Galatasaray spielen, müssen nach Madrid zum Quali-Rückspiel. Das ist echt hart.
Ich bin da sehr gespannt drauf, ehrlicherweise.
Ich hoffe, es klappt.
Ja, ich hoffe auch, dass es klappt. Ich kann es ehrlicherweise gar nicht einschätzen, weil ich gar nicht so auf dem Schirm habe, wie stark die Real-Damen sind.
Und wenn nicht, wenn das nicht klappen sollte, dann lernen wir aber einen neuen Wettbewerb kennen, weil es gibt ja einen zweiten europäischen Wettbewerb bei den Frauen. keiner weiß, wo man das gucken kann. Ob das dann auch bei Disney Plus läuft für die Champions League. Also, naja, das ist ein anderes Thema. Da versteigen wir uns jetzt nicht weiter rein. Und ich würde sagen, nachdem wir Robin Koch jetzt von der Startelf auf die Bank und wieder zurückgeschleudert haben, schleudern wir uns besser mal ins Off. Verabschieden uns und wünschen euch eine tolle Woche mit dem Start der Leichtathletik-WM. Mit vielem weiteren, was jetzt richtig in die Vollen geht und dann natürlich auch wieder der Bundesliga, die nach dieser vermaledeiten Länderspielpause endlich weitergeht. Danke, Benni, und euch eine schöne Woche.
Ebenso. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.